Es ist eine Vorahnung der Apokalypse. So bezeichnen französische Medien die Waldbrände im Südwesten des Landes. Die Evakuierung hunderttausender Menschen ist, zumindest in Europa bislang, beispiellos. Und auch in Deutschland und Österreich herrscht zum wiederholten Mal in diesem Jahr eine enorme Hitzewelle. Wenn Temperaturrekorde fallen, wenn die Nächte nicht mehr abkühlen, wenn ganze Landstriche durch Feuersbrünste oder andernorts durch Starkregen und Überflutungen verwüstet werden, dann ist das kein Alarmismus mehr. Es ist eine unübersehbare Warnung. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet die aktuellen Hitzewellen als eine Art Generalprobe für die Sommer, die noch vor uns liegen werden. Es ist schlichtweg die neue Realität. Und trotzdem möchte ich heute keine klassische Folge über den Klimawandel machen. Ich will also nicht darüber sprechen, ob es wärmer wird, Spoiler, ja. Nicht darüber, ob menschliche Aktivitäten dafür verantwortlich sind, Spoiler, ja. Und auch nicht darüber, ob wir die Klimaziele erreichen oder verfehlen werden, Spoiler, es wird mit jedem Tag schwieriger. Um all das geht es heute trotz der Dringlichkeit nicht. Denn der Klimawandel ist nicht nur eine ökologische Herausforderung, er verändert auch ganz massiv unsere Arbeitswelt und die Wirtschaft. Und genau das schauen wir uns jetzt in 5 Punkten an.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, welche Arbeit wirtschaftlich noch sinnvoll ist, welche Berufe verschwinden, welche neu entstehen und welche Fähigkeiten künftig besonders dringend gebraucht werden. All das sind Fragen, die ganz eng mit dem Klimawandel zusammenhängen und der entwickelt sich damit zu einem der größten wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Transformationsprozesse unserer Zeit. Dazu, wie gesagt, 5 Beobachtungen. Fangen wir beim Offensichtlichsten an, bei dem, was unmittelbar spürbar ist. Die Hitzewelle verändert unsere Arbeitswelt bereits jetzt. Denn Hitze belastet den menschlichen Körper. Das ist keine Frage der Einstellung, der Motivation oder einer besonders ausgeprägten Arbeitsmoral. Es gibt schlichtweg physiologische Grenzen. Bei hohen Temperaturen sinkt unsere körperliche und unsere geistige Leistungsfähigkeit. Wir ermüden schneller. Die Konzentration lässt nach, die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt und damit auch das Unfallrisiko. Das betrifft zunächst einmal Menschen, die unmittelbar im Freien arbeiten, auf Baustellen zum Beispiel, oder in der Landwirtschaft, in der Logistik, bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten im Straßenbau. Aber eben nicht nur. Auch Fabrikhallen oder Lagerhallen können sich massiv aufheizen. Schulen und Universitäten klagen darüber, dass der Unterricht nicht mehr möglich ist und dann wird über Hitzeferien diskutiert. Krankenhäuser geraten gleich dreifach unter Druck, weil mehr Patienten versorgt werden müssen, weil Patienten besonders empfindlich für Hitze sind und weil natürlich das Personal selbst und damit die Behandlungsqualität unter der Hitze leiden. Auch in schlecht gekühlten Büros sinkt die Konzentrationsfähigkeit. Arbeitszeiten werden sich vielleicht so verändern, wie wir das bislang aus südlichen Ländern gekannt haben, nämlich in die frühen Morgenstunden verschoben oder an den Tagesrand. Wenn das so ist, dann müssen zum Beispiel auch Transporte anders geplant werden, Pausen verlängert werden, Prozesse unterbrochen. Die International Labour Organization hat berechnet, dass durch Hitzestress in den nächsten 5 Jahren die Arbeitsleistung weltweit im Äquivalent von ungefähr 80 Millionen Vollzeitbeschäftigten verloren geht. Das wäre ein wirtschaftlicher Verlust von über 2.000 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das ist eine gewaltige Zahl und diese Arbeitsleistung fällt aus, weil Tätigkeiten unter bestimmten klimatischen Bedingungen nicht mehr in der bisherigen Form durchgeführt werden können. Die Hitzewelle verändert damit ganz konkrete betriebliche Fragen. Wann kann gearbeitet werden? Wie lange kann gearbeitet werden? Welche Schutzmaßnahmen sind notwendig? Welche Gebäude müssen gekühlt werden, die bisher nicht gekühlt waren? Welche Tätigkeiten lassen sich verlagern oder vielleicht überhaupt automatisieren? Wer sich im Unternehmen mit diesen Fragen ernsthaft und analytisch auseinandersetzt, ist noch nicht in allen Betrieben endgültig geklärt. Macht das HR? Macht das der oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte? Sind Produktionsvorstände auf dem letzten Stand solcher Entwicklungen? Eines ist jedenfalls schon jetzt offensichtlich. Es wird massive Transformation geben, geben müssen. Das ist der erste Punkt und daran schließt sich unmittelbar der zweite an, nämlich Arbeitsplätze werden verschwinden und zwar geraten sie durch den Klimawandel auf zwei unterschiedlichen Wegen unter Druck. Der erste Weg sind die klimatischen Auswirkungen, die ich gerade eben schon thematisiert habe. Davon besonders betroffen sind jene Arbeitsplätze, die unmittelbar von natürlichen und klimatischen Bedingungen abhängig sind. Eben zum Beispiel die Landwirtschaft oder die Forstwirtschaft, große Teile der Bauwirtschaft. Für Österreich besonders bedenklich der Tourismus. Neben der Hitze an sich geht es da um Tätigkeiten, die von Faktoren wie zum Beispiel ausreichender Wasserverfügbarkeit, stabilen Transportwegen oder verlässlichen Ernteerträgen abhängen. Wenn Böden austrocknen, Ernten geringer ausfallen, Skipisten nicht mehr zuverlässig betrieben werden können oder bestimmte Bauarbeiten während längerer Hitzeperioden stillstehen müssen, dann hat das einen direkten Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Nicht jeder dieser Arbeitsplätze muss gleich verschwinden, das stimmt schon. Manche werden angepasst, andere verlagern sich saisonal oder geografisch. Aber einige werden in bestimmten Regionen schlicht keine wirtschaftliche Grundlage mehr haben. Das ist das eine. Der zweite Weg ist die Dekarbonisierung selbst, die wir logischerweise vorantreiben müssen. Wenn Volkswirtschaften aus fossilen Energieträgern aussteigen, wenn Produktionsprozesse emissionsärmer werden und wenn neue Technologien alte ersetzen, dann verändert das auch den Arbeitsmarkt. Das betrifft besonders emissionsintensive Unternehmen und deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das betrifft ganz wesentliche Teile der europäischen Industrie. Ein anschauliches Beispiel dafür ist gerade die deutsche Automobilindustrie und die ihrer Zulieferer, die natürlich unter globaler und technologischer Verschiebung leiden, aber eben auch sehr stark unter den Folgen der Systemumstellung auf alternative Antriebe massiv unter Druck geraten sind. Und dort werden jetzt gerade abertausende Stellen abgebaut. Genauso betroffen sind aber auch traditionelle Produktionsverfahren, zum Beispiel in der Stahlindustrie, in der Zementfertigung, dort wo es um Chemie oder Schwerindustrie geht. Auch da ist die Realität differenzierter. Nicht alle Beschäftigten einer solchen betroffenen Branche verlieren jetzt automatisch ihre Arbeit, beziehungsweise können sich Tätigkeiten natürlich auch innerhalb einer Branche verändern. Zum Beispiel, wenn Stahl mit Hilfe von Wasserstoff statt mit Kohle produziert wird. Dazu ein bisschen später noch mehr. Es droht also sowohl ein generelles Transformationsrisiko, können wir die Anzahl der wegfallenden Jobs 1:1 substituieren, und es droht das Risiko einer schlecht vorbereiteten Transformation. Denn neue Arbeit muss ja nicht nur mengenmäßig passen und rechtzeitig entstehen, das ist schon schwierig genug, sie muss auch regional erreichbar sein, an vorhandene Kompetenzen anschlussfähig sein, bei Einkommen und Arbeitsbedingungen vergleichbare Qualitäten bieten und es müssen die betroffenen Menschen tatsächlich den Übergang schaffen können. Was wir aber gerade erleben, das ist ein viel zu passiver und viel zu wenig gestalterischer Zugang zu diesem Wandel. Sowohl auf der Unternehmensseite, aber noch viel stärker auf der Seite der Industrie- und Standortpolitik. Ein anschauliches Beispiel dazu ist Oberösterreich, das Industriebundesland schlechthin in Österreich. Dort wird fast ein Viertel der gesamten nationalen Industrieproduktion erwirtschaftet. Es ist ein Flächenbundesland. Und dennoch stehen dort gerade einmal 2% aller Windräder in Österreich. Und, jetzt bitte ungläubig staunen, seit 2018 ist ein einziges neues Windrad hinzugekommen. Die lokale Politik zögert und verzögert, sie spricht von Luftschlössern und verschleppt mit aus sachlichen Gründen nicht nachvollziehbaren Motiven den weiteren Ausbau. Da zeigt sich das Problem ziemlich deutlich. Wir sprechen viel über Transformation, schaffen aber viel zu langsam und zögerlich die Voraussetzungen dafür. Es bleibt der Eindruck, Europas Wirtschaft zögert so lange, bis alte Geschäftsmodelle zusammenbrechen. Die europäische Politik verschläft das Thema, bis Unternehmen im großen Stil Standorte schließen und Tausende arbeitslos werden. Und dann setzen überraschte Wehklagen und Schuldzuweisungen ein. Damit sind wir bei der dritten Beobachtung. Der Klimawandel wird zu einem beinharten Wirtschaftsfaktor. Denn inzwischen sollte es mehr als klar sein, Klimawandel ist kein Spezialthema für Nachhaltigkeitsabteilungen, sondern er betrifft die Grundlagen wirtschaftlicher Wertschöpfung. Seit 1980 haben Wetter- und Klimaextreme in der Europäischen Union wirtschaftliche Schäden von über 800 Milliarden Euro angerichtet. Da ist das aktuelle Jahr noch gar nicht reingerechnet, aber vor allem ist die Beschleunigung der Entwicklung beachtlich. In den 1980er Jahren lagen die durchschnittlichen jährlichen Schäden bei ungefähr 9 Milliarden Euro pro Jahr. In den letzten Jahren waren es ca. 45 Milliarden Euro pro Jahr, also fünfmal so viel. Und übrigens, weniger als 20% der Schäden sind versichert. Für den Rest kommt entweder der Staat auf, wenn es um sowas wie Hochwassernothilfe zum Beispiel geht, oder die Betroffenen bleiben drauf sitzen. Wenn wir uns also den rein finanziellen Impact des Klimawandels ganz nüchtern anschauen, dann müssen wir uns anschauen, zerstörte Gebäude, unterbrochene Lieferketten, Ernteverluste, Produktionsstillstände, Schäden an Straßen, Schienen, Stromnetzen, Infrastruktur. Dann geht es um höhere Versicherungsprämien, um steigende öffentliche Ausgaben und um Investitionen, die plötzlich unrentabel werden. Dann geht es um Reputationsverluste, genauso wie um harte Verluste, die unmittelbar in der Bilanz aufschlagen. Mit einem Wort, der Finanzvorstand muss kein Klimaaktivist sein, um sich für den Klimawandel zu interessieren. Es reicht, vollkommen rechnen zu können. Der Klimawandel beeinflusst künftig immer stärker die Kosten eines Standorts, die Zuverlässigkeit von Lieferketten, den Wert von Immobilien, die Verfügbarkeit von Wasser und Energie, die Versicherbarkeit von Anlagen und die Produktivität der Beschäftigten. Die Klimafrage hat sich von einem ökologischen und moralischen Argument zu einem beinharten wirtschaftlichen und kommerziellen Thema gewandelt. Jede langfristige Investitionsentscheidung, jede Standortentscheidung enthält automatisch eine Annahme über den Klimawandel oder sie ist nicht gültig. So, bisher klingt diese Folge ziemlich düster und schwarzmalerisch und angesichts der enormen Herausforderungen und der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit für die Transformation ist so eine Krisenstimmung auch durchaus angebracht. Es gibt aber auch eine andere Seite der Geschichte und damit sind wir beim vierten Punkt. Denn während das eine zurückgeht oder ganz verloren geht, entstehen an anderer Stelle enorme zusätzliche Nachfragen. Das Strategieberatungsunternehmen Deloitte verwendet dafür den Begriff der Green Collar Workforce. Ich finde, das ist ein schöner, ziemlich eingängiger Begriff, der lehnt sich an die bekannten Kategorien von Blue Collar und White Collar an. Aber Green Collar bezeichnet weder eine bestimmte Branche noch einen bestimmten Bildungsgrad. Ein Green Collar Worker oder eine Green Collar Workerin kann auf einer Baustelle arbeiten oder in einem Büro. Das kann eine Elektrikerin sein oder ein Softwareentwickler, eine Controllerin, ein Ingenieur, eine Projektmanagerin oder ein Dachspengler. Entscheidend ist, dass die Dekarbonisierung die Tätigkeit an sich, die Aufgaben und die dafür benötigten Fähigkeiten beeinflusst. Dazu gehören einmal bestehende Berufe, nach denen künftig deutlich mehr Nachfrage besteht. Elektriker oder Installateure beispielsweise. Denn sonst scheitert die Nachhaltigkeit nicht an fehlender Technologie, sondern an fehlenden Facharbeitern und Facharbeiterinnen, die die PV-Anlage aufs Dach schrauben, die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe austauschen oder die Straße aufreißen, um neue, stärkere Stromleitungen zu verlegen. Dann gibt es Berufe, die sich inhaltlich verändern, also neue bzw. andere Fertigkeiten und Kompetenzen erfordern. Ein Stahlarbeiter bleibt möglicherweise ein Stahlarbeiter, aber die Produktionsanlage, die Verfahren und damit auch seine Aufgaben verändern sich. Der muss also umlernen, requalifiziert werden. Und schließlich entstehen tatsächlich auch neue Berufe. Spezialisten für Wasserstoffsysteme, Fachkräfte für große Batteriespeicher, Planerinnen für klimafeste Infrastruktur, Experten für CO2-Abscheidung, Kreislaufwirtschaft, industrielle Dekarbonisierung und so weiter. Der Klimawandel betrifft eben nicht nur die ausgewiesenen Green Economy Unternehmen, sondern man kann durchaus sagen, jedes Unternehmen, das die nächsten 10 Jahre überstehen will, muss ein Green Economy Unternehmen sein oder schleunigst eines werden, um noch am Markt bestehen zu können. Und dazu gehört eben auch eine entsprechende Workforce, die Green Collar Workforce. Gelingt eine entsprechend aktive Arbeitsmarktpolitik, könnten laut dieser Deloitte-Studie weltweit mehr als 300 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, verglichen mit einem passiven Zugang zur Transformation. Genau deshalb ist der Klimawandel ein massives Qualifizierungs- und Arbeitsmarktthema, ausgerechnet auch für Hochlohnländer und Hochqualifikationsländer wie Deutschland und Österreich. Und damit sozusagen insgesamt fünftens, der Klimawandel verändert, was ein guter Standort ist. Über Standorte wird aktuell immer noch mit Hilfe der bekannten Parameter diskutiert. Wie hoch sind die Lohnkosten? Wie hoch sind die Steuern? Vor allem eben in Deutschland und Österreich wird dann genau über diese Themen auch geklagt. Wir sind nicht wettbewerbsfähig gegenüber China und so weiter. Ja, stimmt eh. Und diese Fragen verschwinden auch nicht. Aber es kommen eben auch neue hinzu und ich traue mich sehr kritisch in den Raum zu stellen. Die Prioritäten innerhalb dieser Fragen, die werden sich ordentlich verändern. Weil sehr rasch werden wir vielleicht weniger über Lohnnebenkosten diskutieren, sondern eher über die Frage, ob an einem bestimmten Standort auch in 20 Jahren noch genügend Wasser verfügbar ist. Ob das Stromnetz stabil und leistungsfähig ist. Ob eine Fabrik während längerer Hitzeperioden zuverlässig betrieben werden kann. Wie groß das Risiko von Überschwemmungen, Bränden oder Stürmen ist. Ob es in dieser Region genau die Fachkräfte gibt, die ich vorhin angesprochen habe, die also für klimafeste Infrastruktur und emissionsarme Produktion gebraucht werden. Der Klimawandel schafft eine neue Landkarte wirtschaftlicher Attraktivität. Selbst wenn wir, um jetzt bei dem Beispiel der Steuern zu bleiben, selbst wenn wir von heute auf morgen die Unternehmenssteuern halbieren und daher international günstig produzieren können, kann es durchaus sein, dass wir ein hohes zukünftiges Risiko auf der Klimaseite tragen und als Standort dennoch nicht attraktiv sind. Dann haben wir den Scherben doppelt auf. Ein schwach finanziertes Gemeinwesen mit entsprechend gesellschaftlichem Wohlstandsverlust und trotzdem sind wir nicht attraktiv für Ansiedlungen. Umgekehrt könnten Regionen an Bedeutung gewinnen, weil sie über erneuerbare Energie, über Wasser, über stabile Infrastruktur, ein gemäßigtes Klima und eine gut vorbereitete Green-Collar-Workforce verfügen. Wenn ich mir beispielsweise den zweiten Standort meines eigenen Unternehmens anschaue, das ist in Kanada, mit seinen riesigen Süßwasservorkommen, mit guter Qualifikation, dünner Besiedlung auf großer Fläche, dann sieht man da schon Potenzial. Oder näher liegend aus österreichischer und deutscher Sicht Skandinavien. Und es müssen ja nicht ganze Staaten oder riesige Regionen sein, es wird auch innerhalb von Staaten zu starken Veränderungen kommen, je nach Branche. Insgesamt also, es wird viele regionale Transformationen geben, abhängig von Klima, Infrastruktur und den Fähigkeiten der jeweils verfügbaren Arbeitskräfte. Standortpolitik, Industriepolitik, Arbeitsmarktpolitik und Klimapolitik lassen sich dann kaum noch voneinander trennen. Die Anpassung an Hitzewellen, die Anpassung an den Klimawandel ist damit nicht bloß eine defensive Maßnahme, sie kann, wenn man es aktiv, rechtzeitig und richtig macht, zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Für Städte, die auch bei extremer Hitze lebenswert bleiben. Für Regionen, die Unternehmen eine stabile Produktion ermöglichen. Und für Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten schützen und gleichzeitig arbeitsfähig bleiben. Der Blick nach vorne. Die Hitzewelle, die wir gerade erleben, ist also nicht die ganze Geschichte. Sie ist das sichtbare Symptom einer größeren Veränderung. Über ganz viele Faktoren habe ich heute aus Zeitgründen noch gar nicht gesprochen, beispielsweise über klimabedingten Migrationsdruck. Aber sicher ist, der Klimawandel verändert die Bedingungen, unter denen Menschen arbeiten können. Es geraten ganze Tätigkeiten und Branchen unter Druck. Gleichzeitig erzwingt die Anpassung an den Klimawandel und jede Form von Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung einen enormen Umbau von Energie, Mobilität, Industrie, Landwirtschaft und Gebäuden. Dieser Umbau kostet wohl viele Arbeitsplätze. Er verändert fast alle und er schafft auch viele neue. Wenn man da einen Summenstrich drunter zieht und Bilanz zieht, dann kann man aus heutiger Sicht sagen, das Ergebnis ist noch nicht vorbestimmt. Es hängt davon ab, ob wir die Transformation ganz rasch und ganz aktiv gestalten oder ob wir weiter so zögerlich sind und zuwarten, bis das Übel über Unternehmen, Regionen und Beschäftigte hereinbricht. Die Hitzewelle ist nur der Anfang. Sie ist eines der größten Wirtschafts- und Arbeitsmarktthemen der kommenden Jahrzehnte.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.